Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Heute habe ich mir gleich drei Filmschaffende virtuell zugeschaltet, die im No-Budget-Filmbereich tätig sind. Und da sind einige Dinge daran bemerkenswert. Einmal nämlich, dass vermutlich oder vielleicht auch ziemlich sicher kaum jemand bisher so viele Filme produziert hat. Und dann, dass es sich um drei Geschwister handelt. Herzlich willkommen in der Neurotainment Show, Günther Helmut und Monika Brandl.
Hallo. Hallo. Hi.
Dieser Podcast erzählt dir Geschichten aus der Welt der Science-Fiction, aus Kunst, Kultur und Wissenschaft, lässt dein Nerdherz höher schlagen und verbessert ganz nebenbei zusammen mit dir die Zukunft. Herzlich willkommen zur Neurotainment Show von und mit Andreas Z. Simon.
Also vielleicht stellt euch doch mal am Anfang erstmal selbst kurz vor, damit wir eure Stimmen mal gehört haben und so ein bisschen zuordnen können. Also gerne so mit Namen und welche Funktion ihr bei Brandl Pictures so übernehmt.
Gut, also ich fange als Ältester einfach mal an. Ich bin der Günther Brandl. Also wie gesagt, der Älteste von uns dreien. Und ja, was die Funktionen angeht, naja, ich glaube, das sind wir alle drei, machen ja irgendwie alles. Also das heißt, das fängt bei mir auch von Regie, Drehbuch, Darsteller, Schnitt, manchmal auch Kamera, so ziemlich allem eigentlich an. Das trifft allerdings wahrscheinlich auch auf die restlichen beiden zu. Ich gebe mal den Helmut weiter.
Also ich bin der Helmut, ich bin dann der Mittlere. Und stimmt tatsächlich, also die Funktionen sind bei uns wirklich alle dementsprechend verteilt. Bei mir ist es so, dass ich tatsächlich weniger vor der Kamera stehe, sondern eher hinter der Kamera. Das hat sich zumindest die letzten Jahre so ergeben. Also ich mache hauptsächlich die Kamera an sich und halt Regieschnitt in der Richtung und Schauspielern ab und zu. Also eher kleinere Rollen meistens.
Mhm. Ja, dann bleibt noch die Monika. Ich bin das Nesthäkchen und Kotenfrau. Bin auch so breit aufgestellt, wie jetzt schon erwähnt wurde. Allerdings ist bei mir bei der Technik immer relativ Schluss. Also filmen nur, wenn es sein muss. Und beim Schnitt, bin ich nur Anfänger, sage ich jetzt mal. Aber ansonsten auch überall mal ein bisschen reingeschnuppert, sage ich jetzt mal.
Ja, wunderbar. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass ihr schon jede Menge Filme gemacht habt. Wie viele Filme habt ihr denn bis heute tatsächlich gedreht? Könnt ihr das sagen? Wisst ihr das überhaupt selbst noch?
Könnt ihr nicht sagen. Also fertiggestellte Filme sind 71. Wovon jetzt, damit ich jetzt keinen Blödsinn erzähle, ich glaube drei Kurzfilme sind, der Rest sind Langfilme, also mit über einer Stunde, meist sogar zwei Stunden, ja, an die zwei Stunden oder sogar auch viele schon über zwei Stunden und aktuell noch in Produktion 10 weitere, also dann, wenn die mal fertig werden, irgendwann hoffentlich, dann sind wir also bei 81, das hoffe ich schaffen wir noch.
Also das ist ja auf jeden Fall eine ganz stattliche Zahl. Also wahrscheinlich die Frage, die ihr tausendmal hört oder schon gehört habt, warum? Also wie kam es dazu?
Ja, ich würde mal sagen, normalerweise ist es naheliegend. Ich sage immer, jeder, der selber gern Filme schaut, spielt doch irgendwann mit dem Gedanken auch selber welche zu machen. Und bei uns war es dann einfach so, dass wir irgendwann mal halt probiert haben. Also wir waren halt immer schon Filmfans und da ist es dann irgendwann für uns eine Zwangsläufigkeit gewesen, dass wir das auch mal selber ausprobieren.
Also ja. Zumindest zu dem Zeitpunkt, als dann mal, und das ist jetzt auch schon wieder viele Jahre her, konkret 27, fast 28 Jahre her, dass halt so die ersten Camcorder halt mal für einen Hausgebrauch damals zumindest für uns finanzierbar waren oder für unsere Eltern finanzierbar waren und wir zu Weihnachten halt den ersten Camcorder bekommen haben und da war das für uns eigentlich gar keine Frage, es war automatisch klar, wir drehen jetzt Filme. Jetzt können wir es, jetzt drehen wir Filme. Also, wobei können natürlich so die Frage ist, wie kurz wir damals können, aber jetzt hatten wir die Möglichkeit, also haben wir es natürlich gleich genutzt.
Also, ja, genau. Natürlich, ja, die meisten, also ich kenne viele Leute, die das dann auch mal ausprobiert haben und ich selbst habe das ja auch. Also ihr wart dann ja wahrscheinlich dann noch Kinder sozusagen oder zumindest noch minderjährig, als ihr angefangen habt, nehme ich an.
Genau, 16, 18 und sowas waren sie ja, genau.
Genau. So, also da habe ich auch ganz viele Kurzfilme gedreht und so. Aber ihr seid da ja schon einfach, muss man sagen, so ein bisschen aktiver da dran geblieben. Also die Anzahl an Langfilmen, also die meisten Leute machen dann mal einen Kurzfilm und stellen fest, scheiße, ist das viel Arbeit und man kann damit ja auch überhaupt nichts verdienen und dann bleibt es vielleicht auch dabei. Oder sie schlittern dann irgendwo dann ins Professionelle, dann in irgendeinen Beruf in dem Feld. Also was war das? Was hat euch da so an bei der Stange gehalten, dass ihr gesagt habt, ihr macht jetzt jedes Jahr so ein Brett?
Das ist eigentlich eine gute Frage, warum wir es, ich glaube, weil wir generell dazu neigen, Dinge exzessiv zu betreiben. Das ist wirklich so, ja. Ich würde mal sagen, der eine Grund ist tatsächlich der, dass du immer versuchst, dich ja nicht unbedingt zu steigern, aber du hast ja immer wieder neue Ideen. Und es gibt viele, wir kennen ja auch Kollegen, die dann irgendwann halt aufgehört haben, weil es halt irgendwie einfach keine Zeit mehr hatten. Und bei uns war es uns halt immer wert, uns die Zeit zu nehmen. Also dann, und es kam auch dazu, dass es irgendwie nie jemand irgendwie beruflich oder familiär und plötzlich keine Zeit mehr hatte. Also bei uns ging es halt immer noch und dann haben wir es halt einfach weitergemacht. Und dass wir nie in den professionellen Bereich waren, ist vielleicht auch ein Grund gewesen, weil wenn wir jetzt, also wir hatten halt nie Ambitionen, das professionell zu betreiben. Deswegen blieb es halt immer auf dem Niveau, wie es wir halt jetzt betreiben.
Der Spaß ist halt auch geblieben.
Das ist ein guter Punkt. Da kann ich nur kurz ergänzen, dann dadurch, dass wir eben nie das Ziel hatten, wir müssten uns stetig steigern, sondern die Steigerung kam natürlich im Verlauf der Jahre, klar, aber eben von selbst und nicht, weil wir gesagt haben, wir müssen uns jetzt jedes Mal steigern und damit ist halt der Druck weggefallen, unter den sich sehr viele setzen und bei dem dann sehr viele irgendwann dann aufgeben, weil sie dann sagen, okay, ich müsste jetzt noch so mich steigern und irgendwann stellen sie fest, das ist einfach, das geht zu stark an die Substanz und dann hat man irgendwann keine Lust mehr. Das war bei uns halt zum Glück nicht der Fall.
Oder sie dann eben auch merken, dass man damit eben kein Geld verdienen kann. Und das hat für uns nie eine Rolle gespielt. Also wir wollten ja nie Geld mit den Filmen verdienen.
Mhm. Genau, also auf eurer Webseite steht das ja auch so, dass also für euch das Filmemachen wichtiger ist als die Qualität des Ergebnisses beziehungsweise die Resonanz beim Publikum. Das ist ja schon ungewöhnlich. Also das heißt, ich gehe wirklich davon aus, euch macht das auch richtig Spaß. Also die eigentliche Arbeit an sich.
Ja, definitiv im Optimalfall schon.
Also besser kriegen nichts macht Spaß. Man muss dann
ja, es ist sagen. Immer natürlich Drehs, die keinen Spaß machen, weil manchmal muss man halt einfach dann ranklotzen, sonst wird es halt nie fertig. Und manchmal ist dann einfach schon die Arbeit im Vordergrund, um einfach ein Ergebnis zu erzielen. Aber im Großen und Ganzen ist der Spaß halt schon noch da.
Es ist aber jedem Hobby so, dass man investiert immer was in ein Hobby, aber man macht es ja trotzdem gern. Also bei uns ist es so, also ich kann sagen, das Ergebnis ist immer das, was mir am meisten gefällt. Und solange das halt so ist, bleibt es ja dann auch ein Hobby, klar.
Ja, okay. Wie kommt ihr auf eure Themen?
Das ist eine gute Frage. Also es ist unterschiedlich. Also es ganz häufig ist es halt so der ganz klassische Fall. Also stelle ich bei mir eben fest, ich kann das nur für mich sprechen. Ich sehe irgendwie einen Film. Denkt mir, früher war es dann oft so in kindlicher Naivität oder jugendlicher Naivität, dass man halt gesagt, ich will dasselbe auch nochmal machen. Und man hat halt quasi ganz plump irgendwas relativ kopiert. Gut, ich kenne einige Kollegen, die sind bis heute nicht über diesen Status hinausgekommen, aber bei uns ist es halt, dass es irgendwann, also bei mir zumindest, irgendwann weiterentwickelt hat, dass ich sage, ich will dann etwas machen, was vielleicht diese im Kern in dieselbe Richtung geht, aber in eine ganz andere Richtung gehen dann. Oder man hat halt irgendeinen Ausgangspunkt, der entsteht wirklich oft dadurch, dass man was anderes sieht, einen anderen Film, und dann will man das halt in irgendeiner Weise variieren. Also so läuft das sehr häufig.
Und das ist ja doch, man schaut sich einen Film oft an und denkt sich, wäre jetzt cool, wenn jetzt.
Was denn das passieren würde, was nicht passiert dann. Und
es spinnt man das oft einfach weiter und es ergibt sich dann was draus. Also wie gesagt, beim Günther ein bisschen öfter als bei mir, aber es ergibt sich halt mal einfach was.
Mhm. Genau, weil ihr habt ja auch eine große Genrevielfalt da. Also deswegen frage ich auch, das ist ja wirklich, also wie kommt ihr auf die Entscheidung, jetzt zu sagen, jetzt wird es ein Horrorfilm als nächstes oder jetzt wird es eher was, ein Drama oder ein Western oder was weiß ich?
Nee, oft ist es ja eben so, dass man genau das macht, weil man es noch nicht gemacht hat. Also oft ist es so, dass irgendeine Idee von uns ist, so nach dem Motto, zu einem Film wollten wir auch mal machen. So war es vor allem am Anfang. Am Anfang hat man versucht, ja alles mal irgendwann abzugrasen, was es halt an Genres gibt, die einen interessieren. Und so kam ja dieses automatisch dann zustande, dass es verschiedene Genres sind.
Generell ist bei uns ja schon, würde ich jetzt mal sagen, bei uns dreien so, dass wir halt auch privat sehr unterschiedliche Filme schauen. Also wir sind jetzt nicht auf ein Genre extrem festgelegt als Konsument und deswegen haben wir halt auch dieses Bestreben gehabt, mehrere verschiedene Filme auch selbst zu machen, weil wir das einfach, viele Genres einfach auch mögen, sage ich jetzt mal.
Also auch dieses, was ja doch des Öfteren vorkommt, also ich sag mal dieses splatterige oder trashige Horrorfilmartige, das ist auch was, wo ihr sagt, das mögt ihr alle drei oder seid ihr da unterschiedlicher Meinung?
Eigentlich so gar nicht. Also tatsächlich ist es bei uns so, also vielleicht bei dir, Günther, ja, dass du am eher im Horror-Genre zu Hause bist. Ja, also ich so gar nicht. Ich bin eigentlich überhaupt kein Horror-Fan. War es auch nie. Und daher ist es eher so, dass wir eigentlich schon vielleicht verstärkt, also wir haben vielleicht schon überwiegend Horrorfilme, wenn man es mal so im Gesamten sieht. Aber es ist tatsächlich nicht so ein großes Übergewicht wie bei anderen Independent-Filmen, wo ja eigentlich fast nur in die Richtung Horror geht. Also bei uns ist das eigentlich absolute Vielfalt an Themen.
Das stimmt. Viele andere, gerade im so No-Budget-Bereich, haben sich dann so voll auf Horror eingeschworen. Das macht er natürlich nicht. Genau. Genau, deswegen frage ich ja auch, wie er darauf kommt. Aber das ist natürlich ein interessanter Ansatz, haben wir so noch nicht gemacht. Dann machen wir das doch mal.
Also auch zum Thema Trash ist es ja auch so, dass wir ja schon versuchen, kein Trash zu machen. Also man kann sich bei Trash ja immer darüber streiten, was ist es und also was genau ist Trash und was nicht. Aber wir versuchen ja schon von den Themen her, ernsthafte Filme zu machen, überwiegend, bis auf ein paar Ausnahmen natürlich. Und deswegen sind wir eigentlich eh nicht so diese typischen Independent-Filme, die gern einfach bewusst Trash machen zum Beispiel. Mhm.
Genau, in eurem Film gibt es ja aber auch viel nackte Haut. Wie ist das denn, den eigenen Bruder nackt zu filmen? Und wie reagiert euer Umfeld darauf?
Naja, also gut, mittlerweile sind wir es gewohnt.
Also, mittlerweile ist es irritierend, wenn er was an.
Genau. Nee, tatsächlich ist es so, dass das fand ich nie irritierend. Also generell mag ich es vielleicht. Nee, wirklich nicht. Also es ist vielleicht so, dass man sich halt eher immer. Ich finde es eher irritierend, wenn du plötzlich mit Leuten drehst, die du nicht kennst und die dann nackt siehst. Also wenn zum Beispiel irgendwelche Darstellerinnen oder so der Fall
ist. Alle bei Menschen, die angezogen sind, bevor.
Genau, es gibt tatsächlich Menschen, die kennst du dann nur vom Dreh und das ist eher irritierend, finde ich. Aber bei uns war es schon immer so, und das war auch in den ersten, also im ersten nicht, aber am Anfang schon, das war bei uns einfach immer normal. Also dass da eine Sexkomponente in unserem Film vorkommt, das war für uns nie was Ungewöhnliches. Also
das hat sich halt immer etwas weiterentwickelt. So bei den alten Filmen, da hatten wir halt die Möglichkeiten der Darstellerinnen meistens, halt nicht so für Nacktdarstellerinnen. Aber seit wir die Möglichkeit dank Internet ja hatten, dann haben wir das eigentlich nur so weitergeführt und thematisch war das schon immer irgendwie in den Filmen auch Bestandteil gewesen und ist dann halt natürlich nur einfach deutlicher ausgeführt worden, als wir die entsprechenden Darstellerinnen dafür halt haben.
Mit Danny ist es ja auch nichts Ungewöhnliches, dass Nacktheit und auch sexuelle Inhalte in Filmen vorkommen. Es ist bloß tatsächlich im Independent-Bereich relativ untypisch und es liegt ja einfach auch daran, weil die Möglichkeiten oft nicht haben. Also ich meine, diese Genres vor allem, die ja viele Independent-Filme machen, die haben im professionellen Bereich auch, enthalten auch oft Nacktheit. Bloß viele haben halt oft nicht die Möglichkeiten. Deswegen findet man es so selten. Und deswegen wundert es jeden, dass bei uns im Independent-Film nackte Frauen vorkommen. Aber grundsätzlich ist ja nichts Ungewöhnliches in einem Horrorfilm zum Beispiel. Also.
Genau, wo ihr gerade schon von Darstellern redet, woher habt ihr denn so eure Schauspieler und Schauspielerinnen, aber auch Teile des Teams oder so, das, was ihr könnt ja nicht alles selbst machen.
Wir haben das tatsächlich so gemacht. Also ganz früher war es tatsächlich so, dass du einfach die Leute nicht hattest. Dann gab es tatsächlich diese klassischen Mehrfachbesetzungen und dass man halt wirklich dann auch mehrere Rollen gespielt hat. Mhm. Aber das hat dann zum Glück im Laufe der Jahre doch zum Positiven entwickelt, dass wir mittlerweile relativ viele Leute haben, die gerne bei uns mitmachen wollen. Aber die kommen aus den unterschiedlichsten Richtungen. Also das sind wirklich Leute, die kennst du teilweise nur über die Filme. Also die haben sich quasi irgendwie mal...
Also halt selber Filmfans.
Genau.
Da ist natürlich einfach ein großer Aspekt halt das Internet gewesen. Ich meine, zu unseren Anfangszeiten, da hatten wir noch kein Internet und war Internet überhaupt noch so in den Kinderschuhen, ja. Da hattest du halt nur die Leute aus dem näheren Bekanntenkreis. Die haben anfangs teilweise mitgemacht, aber halt die meisten konnten sich nicht wirklich dafür erwärmen, was, sagen wir mal, vielleicht auch an unserer Region, in der wir wohnen, liegt. Das ist halt, naja, da kannst du halt mit den Themen, die wir verfilmen, nicht viel anfangen, die meisten Leute nicht viel anfangen. Das heißt, da sind halt irgendwie nicht viele geblieben von damals und dann war es erst so, als man ein bisschen besser vernetzt war übers Internet, dass man dann halt an andere Filmfans gekommen ist, auch andere Filmemacher natürlich. Und dann hatte man schon ein gemeinsames Interesse und davon sind einige auch bis heute geblieben.
Mhm. Also das heißt, ihr zahlt grundsätzlich den Teammitgliedern allen nichts?
Die Filme werfen ja in der Regel keinen Profit ab. Das heißt, es wäre eigentlich nicht wirklich sinnvoll, wenn man da irgendwie den Leuten was sagen. Also ich glaube, das würden die auch gar nicht erwarten, weil wir zahlen ja ohnehin schon drauf. Wir finanzieren ja den Film sowieso schon, also alle anderen Kosten.
Wir haben einige Sachen, die kann man halt nicht umsonst kriegen.
Genau, nee, also so ein Film hat ja und sein Budget, seine Produktionskosten auch bei uns und die zahlen wir eh aus eigener Tasche, ohne dass wir es dann auch in der Regel wieder reinkriegen. Und dann versteht es jeder von den Leuten, dass er dann keine Gage kriegt. Weil ich meine, die machen das ja auch gerne. Ich sage mal, wenn du einen normalen Hobby betreibst, dann kriegst du ja auch kein Geld dafür.
Also das ist halt irgendwann mal wirklich so mehr oder weniger für uns selbst. Und da sind wir eigentlich bis jetzt eigentlich auch nie wirklich davon abgewichen, halt mal so festgelegt, dass wir gesagt haben, alles, was wir umsonst kriegen können, dafür zahlen wir nichts, weil wo fängst du sonst an und wo hörst du auf dann? Dann müsstest du ja theoretisch wirklich jeden Beteiligten ja bezahlen, fairerweise dann. Also haben wir wirklich gesagt, wir geben nur dann Geld aus, wenn es etwas ist, was wir nicht umsonst kriegen können. Und bei den Darstellern läuft das halt faktisch eigentlich in ganzen vielen letzten Jahren nur auf Nacktdarstellerinnen raus. Also quasi, das sind so die einzigen, die bei uns Gage bekommen, weil du da halt niemanden findest, der das umsonst macht. Bei allen anderen Darstellern findest du immer Leute, die halt aus Spaß an der Freude mitmachen und auch eben dadurch umsonst mitspielen.
Jetzt habt ihr gesagt, es gibt natürlich trotzdem Kosten. Also so ganz, ganz umsonst kann man so ein Ding halt einfach nicht machen. Wie finanziert ihr sowas?
Privat. Also das ist komplett privat finanziert von uns drei. Das Budget teilt sich immer auf durch die jeweiligen Initiatoren des Films. Also wer halt den Film machen wollte, der finanziert ihn dann auch. Das machen wir.
Bekommt halt dann natürlich auch die Einnahmen, die wir
genau bekommen. Also manchmal finanzieren wir den Film zu dritt, manchmal zu zweit, manchmal nur einer, je nachdem, wer den halt machen wollte. Und der kriegt dann natürlich die Einnahmen wieder, aber da muss man natürlich realistisch sagen, bis auf wenige Ausnahmen bringt eigentlich keinen Film die Ausgaben wieder rein. Und somit ist es dann Geld, das wir selber einfach reinstecken.
Genau, also das ist schon einfach von unserem privaten angesparten Geld, wo man sagt, das ist halt, wir sehen das halt wirklich rein als Hobby und ein Hobby kostet halt nun mal Geld. Also bei uns ist es zumindest der Vorteil, dass ja über die Filmverkäufe dann ja wenigstens ein Teil wenigstens wieder reinkommt. Bei den meisten Hobbys, die man so ausübt, kommen ja gar nichts wieder rein.
Ich habe gleich zwei Fragen, die mir dazu einfallen. Also das eine ist, ich habe das jetzt rausgehört, dass ihr dann sozusagen sagt, also hier einer von euch hat eine Idee für einen Film und dann können quasi die anderen zwei sagen, ja, die Idee, die bezahlst du mal schön selbst. Oder aber man kann sich da quasi dann auch dran beteiligen. Habe ich das so richtig verstanden jetzt?
Ja, dass oft der Günther zum Beispiel jetzt sagt, er hat jetzt die und die Grundidee und dann wirklich auch dann auf uns zukommt und sagt, willst du dich jetzt da auch ein bisschen kreativ dran beteiligen oder so quasi, wie gesagt, willst du da mit einsteigen? Und dann hat man schon immer die Möglichkeit, dass man sich da auch zusammensetzt und es eben miteinander ausarbeitet oder dass halt einer sagt, ja, nee, muss jetzt nicht, mach du mal. Und derjenige dann halt einfach wirklich das Drehbuch und alles komplett alleine macht und dann ist halt auch sein Film im Anführungszeichen gesetzt, so jetzt mal.
Also das genau. Vorteil ist natürlich dann da auch, und das muss es schon fairerweise sagen, dass normalerweise auch keiner da und dem anderen reinredet. Also von dem her, also man hat vorher die Möglichkeit, dass man sagt, man macht das Ding zusammen. Und es ist aber niemand gezwungen. Also es ist zwar jeder irgendwie ein bisschen gezwungen, von uns dreien immer dem anderen zu helfen. Also mit dabei zu sein, mit zu filmen, vielleicht mit zu spielen und sowas. Aber es muss sich keiner kreativ beteiligen. Wenn er sagt, das Thema spricht ihn nicht an und interessiert ihn nicht, dann kann jemand also quasi den Film kreativ und organisatorisch auch alleine aufziehen.
Und eben finanziell.
Und finanziell sowieso, ja.
Von wie viel Geld reden wir denn da bei einem Film in Spielfilmlänge? Kann man das ungefähr eingrenzen?
Also ich kann es mal so als Beispiel nennen. Also lassen wir jetzt mal die ganz alten Filme, die ja wirklich nur für komplett privat gemacht wurden und ja nie veröffentlicht wurden und so weiter, wenn wir die mal außen vor lassen, denn die haben teilweise wirklich unter 100 Euro gekostet, manche sogar wirklich gar nichts gekostet, so die allerersten Filme, aber die zählen wir jetzt da mal nicht mit. Wenn wir jetzt so praktisch jetzt so die jetzige Zeit nehmen, das umfasst eine Spanne von, sagen wir jetzt mal, 1.000 Euro. Unter 1.000 Euro gibt es mittlerweile normalerweise nicht mehr. 1.000 Euro bis kann zu 7.000 oder 8.000 Euro kosten. Das ist, wie gesagt, pendelt je nach Genre natürlich auch und je nach Thema des Films natürlich sehr stark hin und her.
Genau, wir hatten ja hier in der Neurotainment Show ja auch schon die Melody Bayer zu Gast. Da wurde ja zum Beispiel von Dreharbeiten in Venedig oder sowas erzählt. Das heißt, das sind dann zum Beispiel halt Kosten, dass man eben einen Reisekosten hat, zum Beispiel.
Genau. Und Reisekosten ist ja tatsächlich ein gutes Thema, was halt ist natürlich nicht bei uns immer gleich, aber ich bin ja einer, der das wahnsinnig gerne macht, irgendwo hinzufahren, an einem Ort, an dem man halt noch nicht oft oder noch gar nicht war und sagt, das ist halt was anderes, als wenn du einfach nur zu Hause in der Wohnung drehst. Also das, für mich ist das ja quasi schon oft ein Grund, einen Film zu drehen. Einfach nur, ich sage, ich will da an diesem Ort einen Film drehen. Und dann gab es manchmal schon, dass wir dann erst einen Film dazu erfunden haben. Wir sagen, wir wollen dort drehen. Und Venedig war jetzt eigentlich so ein Beispiel gewesen. Also wir waren ja vorher schon mal in Venedig, aber jetzt bei dem vor 2 Jahren in Venedig, da habe ich ja quasi den Film extra nach Venedig verlagert, um dort wieder drehen zu können, weil ich das unbedingt wollte. Und natürlich, klar, das ist schon natürlich mit mehr Kosten verbunden, als wenn du jetzt irgendwie einen Film ohne große Effekte oder sowas daheim drehst. Also
generell sind es eigentlich 2 Kostenfaktoren, die das normalerweise ausmachen. Das sind die Kulissen und die Requisiten. Das sind eigentlich die beiden Dinge, die...
Kostümrequisiten.
Genau, Kostümrequisiten und halt die Kulissen, weil Kulissen, muss man auch dazu sagen, das ist ja ähnlich wie bei den Darstellern. Manche kriegst du umsonst, manche aber natürlich nicht. Bei manchen musst du zahlen. Das kann dann auch relativ viel sein teilweise. Und Kulissen sind halt notwendig manchmal für den jeweiligen Film und somit muss man es dann halt auch investieren. Das hilft dann nicht.
Ja, sehr spannend. Also wenn ihr mal vorhabt, nach Ibiza zu gehen, dann meldet euch bei mir. Das ist
das so mein, das ist mein,
meine Route. Da kann ich euch die besten Locations kann ich euch da bieten. wovon lebt ihr sonst? Also ihr habt ganz andere Berufe, die euch tatsächlich ernähren.
Ja, also tatsächlich eben, wie gesagt, keiner könnte von der Filmemacherei leben, nach meinem Ansatz. Also ich für meinen Teil bin im Medienbereich, beim Lokalfernsehen, auch am angefangen als Kameramann und da eben auch das bisschen ausnutzen können, da dieses Hobby eben auch zum Beruf gemacht, wenn man so will. Mittlerweile eher, würde man sagen, administratorischen Bereich, aber halt immer noch beim Lokalfernsehen.
Mhm. Ja, bin einfach nur Büro. Das ist super spannend.
Ich habe tatsächlich auch versucht, das Hobby ein Stück weit zum Beruf zu machen. Also bei mir sind es halt mehr verschiedene Standbeine, durch die ich über die Runden komme. Aber eins davon ist tatsächlich auch so Imagefilme, Werbefilme, Hochzeitsvideos und sowas in der Richtung. Also quasi auch, was ich erst angefangen habe, weit nachdem wir schon Filme gemacht haben, also auch gesagt habe, ich gehe so ein bisschen in die Richtung, das, was ich zumindest schon kann, vielleicht auch ein bisschen in Geld ummünzen zu können. Und ansonsten ja auch im Filmbereich ein bisschen, also hatte mal einen Online-DVD-Handel, von dem ich teilweise noch manche Stammkunden übrig sind und sowas. Also das geht schon alles auch in dieselbe Richtung, wie das, was ich hobbymäßig mache, aber vom Hobby selber natürlich, davon kann man natürlich nicht leben, das stimmt.
Was sind denn so ein paar Highlights von dem, was ihr bis jetzt so erlebt habt in eurer ja langen Karriere als Filmschaffende?
Also bevor der Günther die Geschichte erzählt, die jetzt bestimmt die er erzählen muss, würde ich einfach mal sagen, also mal allgemein, sind es tatsächlich diese Drehs, die du teilweise hast. Also wir haben schon sehr oft im Ausland gedreht. Wir hatten auch schon mal zwei, also schon einen längeren Auslandsdreh mal in Spanien und auch mal einen Film von der allzu langen Zeit, wo wir relativ weit rumgekommen sind. Ich würde mal sagen, das sind tatsächlich die Highlights, wo du irgendwie an irgendwelchen, man kann fast schon sagen, exotischen, aber kuriosen, spektakulären Kulissen drehen darfst und oft längere Zeit unterwegs bist. Das würde ich mal sagen, sind dann schon die Highlights.
Ja, wollte ich tatsächlich auch sagen, dass diese Drehurlaube, die wir in den letzten Jahren hatten, das Urlaub ist immer relativ, also bei manchen war es ein bisschen mehr Urlaub, bei den meisten eher weniger, aber es ist halt trotzdem einfach was Besonderes und einfach was eine Möglichkeit auch an Orte zu kommen, wo man sonst vielleicht nicht hingekommen wäre und einfach unter diesem Kontext das da machen zu können, was man liebt, mit Menschen, die man mag im Optimalfall, nicht immer, aber manchmal, ist natürlich einfach was Großartiges.
Und man muss auch noch eins dazu sagen, für mich, das größte Highlight waren eigentlich immer die Premieren, also wenn die Filme fertig waren. Mhm. Also so schön dass die Drehs oft sind, aber es gibt nichts Schöneres, wie wenn du im Endeffekt deinen fertigen Film dann präsentieren kannst. Und wir hatten auch zum Glück schon einige etwas größere Premieren und das waren vielleicht, würde ich mal sagen, die Highlights.
Also wie gesagt, das sind natürlich auch die besonderen Orte, an die man hinkommen ist. Das ist natürlich schon, war bei mir viele Jahre über tatsächlich so, dass ich, wenn ich irgendwo quasi in Urlaub kommen würde und irgendwie hat es sich bei mir nie so ergeben über viele Jahre hinweg, da habe ich gesagt, ich drehe einen Film im Ausland, das ist dann quasi, damit ich mal irgendwo hinkomme. Ja, das war ein paar Jahre, also, oder einige Jahre tatsächlich bei mir so der Fall gewesen und darauf war es natürlich schon immer was Besonderes.
Und du hast ja dann auch einen Boden, das ist nachhaltiger als ein Foto rein.
Und natürlich eben auch, wie gesagt, diese Aufenthalte, weil es ist ja bei anderen Filmemachern teilweise ja, oder meist ja normal, dass man ja quasi so Drehblöcke macht, indem man quasi dann irgendwie mit den ganzen Beteiligten, Darstellern und sonstigen Beteiligten halt Zeit verbringt. Und das ist bei uns eher selten. Bei uns ist meistens halt ein Drehtag, da kommen die Leute her und fahren dann auch wieder. Und bei diesen längeren Drehaufenthalten eben im Ausland und sowas, dann bist du halt beieinander gewesen und das war halt auch gewisses vom sozialen Aspekt her, sage ich jetzt mal, einfach schön gewesen, dass weil wir das halt sonst so bei den Drehs meistens nicht so haben. Da bist du halt meistens, hast du gar nicht die Zeit, dich großartig mit den Leuten abzugeben, weil du halt eigentlich wirklich nur am Organisieren und hin und her laufen bist. Und das habe ich dann natürlich schon sehr genossen, wenn man da quasi mal die Zeit hatte, sich auch mit den Leuten ein bisschen abzugeben. Mhm.
Ja, was war jetzt die Geschichte, die Günther mit Sicherheit erzählen wird?
die man irgendwie an der Stelle immer erzählen wird. Das war die von unserem Western im Tal von Achor damals. Das war jetzt gut 3 Jahre her. Als wir eben für diesen Western in einer so Geröllwüste, war das also eine kleine Steinwüste, so in den Bergen von Garmisch-Partenkirchen damals gedreht haben. Und dort dann, als wir gerade so in der schönsten Rauferei-Szene waren, ein ganzes Heer an Polizisten hergestürmt ist und uns verhaftet hat. Das, also wirklich so ganz klassisch, wie man sich's vorstellt, so mit Handschellen auf den Rücken, auf den Boden geworfen und da war also quasi alles mit dabei. Die haben wirklich das volle Programm durchgezogen, weil wir halt da, offizielle Bezeichnung war, täuschend echte Anscheinwaffen dabei hatten. Also es waren halt so Westernwaffen, die ja nicht mal schussfähig waren, Deko-Waffen eben, aber naja, das... konnte wohl ein beteiligter Jäger, der das gesehen hat, und auch die Polizisten wohl lange Zeit erstmal gar nicht auseinanderhalten, was schon irgendwie ein bisschen schwach war. Aber wie gesagt, war halt auf alle Fälle ein Erlebnis, dass man halt auch so nicht alle Tage hat.
Also ja, auch sowas in der Art habe ich auch schon mal erlebt. Tatsächlich auch Schießerei auf einem Parkplatz, was wir mal gedreht haben, noch als Jugendlicher. Da kamen dann auch einige Leute, die das mal sehen wollten, also auch Polizei. Und sowas. Das ist halt, wenn man so, ne, mit Drehgenehmigung und so, also mit ohne Drehgenehmigung arbeitet.
Ja, ich meine, wenn das eine Polizeistreife gewesen wäre, dann hätte ich ja noch nichts gesagt, aber das war ein Sondereinsatzkommando, das hat angerückt.
Die waren 3 Leute, wir waren 4.
Das ist dann schon. Man muss es dann immer noch erklären, das lag daran, weil da der G7-Gipfel war zu der Zeit und die deshalb immer Alarmbereitschaft war. Das wussten wir bloß nicht, sonst hätten wir...
Ja, auch schon 2 Wochen vorher.
Ja, genau. Da hatten wir dann, da hätten wir vielleicht ein bisschen mehr aufgepasst. Aber das ist die Erklärung dafür. Also normal wäre jetzt da kein Einsatzkommando irgendwo rumgedacht.
Denen war halt langweilig.
Genau, die waren im Training und mussten das halt nutzen, das als gute Gelegenheit zu üben.
Mhm. Wo soll es denn hingehen mit Brandl Pictures? Also was plant ihr so für die Zukunft?
Also eigentlich soll es hier bleiben, wo es ist. Also wie gesagt, wir wollen uns ja gar nicht irgendwie stark verändern. Aber filmisch gesehen würde ich mal sagen, ist das erste Ziel mal die angefangenen Filme fertig zu kriegen. Und dann kommt natürlich immer was. Also wir haben jetzt gerade erst mit einem neuen Film angefangen, der jetzt ein bisschen langsam größer wird. Aber das könnte im zweiten Film werden, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erregt, weil das eine Komödie ist, die vielleicht bei uns in der Richtung ein bisschen erfolgreicher werden könnte, weil es bayerisch ist eben. Also das ist jetzt so,
das ist bei uns eben normalerweise nicht üblicherweise nicht der Fall ist eigentlich.
Eine bayerische Komödie praktisch. Genau, das ist jetzt so, dass das nächste eben erstmal größere Projekt, aber ansonsten ist direkt konkret jetzt noch nichts geplant.
Tatsächlich wäre es jetzt so, wenn ich jetzt mal meine geistige Liste durchgehen würde an Filmen, die ich konkret, also nicht konkret im Sinne von Drehbuch oder so, aber konkrete Ideen hätte, die ich gerne verfilmen wollen würde, dann wären neben den 10 laufenden Filmen, glaube ich, locker noch 10 weitere da, die ich sagen würde, die würde ich sehr, sehr gerne machen, aber ich versuche auch jetzt bewusst mir nicht über neue Filme zu viele Gedanken zu machen, solange eben die anderen nicht langsam mal vorwärts kommen. Also gerade was die Fertigstellung angeht, also da muss ich mich selber dazu zwingen, jetzt da erstmal mich auf diese zu konzentrieren, bevor ich schon wieder zu viele Gedanken in neue Filme investiere.
Also es war definitiv noch lange so weiter.
Genau,
das oberste Ziel ist überleben und weitermachen.
Aber das heißt, ihr habt auch nicht vor, wirklich jetzt so einen Step weiterzugehen, dass ihr sagt, es kann ja sein, dass mal einer kommt und sagt, hier, ich habe übrigens auch eine professionellere Kamera und man könnte das ganze Ding ja auch, keine Ahnung, bei der Filmförderung einreichen, man könnte, keine Ahnung, das auf große Festivals schicken oder vielleicht suchen wir uns mal einen Verleih oder...
Wir hatten das vor gut 10 bis 15 Jahren, wann war das? 2010, genau. Da hatten wir mal 2 Filme gemacht, das war das, wo ich eben vorher schon angesprochen hatte mit diesem Spanien. Dreh diesen größeren, da hatten wir mal einen Produzenten, der uns ein bisschen mehr Geld reingesteckt hat.
War auch ein privater Produzent.
Genau, aber da hatten wir diesen Step, wie du sagst, schon nach vorne gemacht und mehr Geld investiert, ein bisschen professioneller versucht, das Ganze zu machen. Wir waren dann auch, da reden wir dann von Budgets, die über 20.000 Euro gingen, oder beim Pro-Film 20.000 Euro, und haben halt dann eben gemerkt, dass es nicht das ist, was wir machen wollen. Also wir haben es quasi ausprobiert.
Also schon mal einen kleinen Schritt in die Richtung zu gehen. Dieser kleine Schritt war eigentlich schon etwas, war schon zu viel, dass wir gesagt haben, okay, das wollen wir gar nicht weiterverfolgen, weil es hat einfach schon nicht mehr so viel Spaß gemacht dann. Also man hat sich ärgern müssen, als es Spaß gemacht hat. Und das sind wir lieber wieder einen Schritt zurückgegangen und da sind wir eigentlich bis heute geblieben. Und deshalb haben wir es auch zumindest nicht vor, das nochmal zu machen. Sollte sich jetzt natürlich irgendwie mal eine Möglichkeit auftun, dann kann man immer drüber nachdenken, man kann drüber reden und man kann es vielleicht auch wieder versuchen. Aber wir streben es nicht an. So kann man.
Zum Beispiel diese beiden Filme oder einer von den beiden kam ja zum Beispiel dann auch über einen Vertrieb raus. Also das hatten wir tatsächlich schon mal. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass uns das jetzt so viel gebracht hat. Also tatsächlich ist der Film jetzt für mich auch nicht irgendwie besser wie die anderen geworden, die wir jetzt danach und davor gemacht haben. Also deswegen haben wir gesehen, dass das eigentlich der Schritt ist, der uns nichts bringt und uns eigentlich nur kostet. Sei es jetzt Nerven, sei es jetzt Anstrengung. Also deswegen passt es schon so, wie es jetzt ist.
Es ist auch irgendwie einfach mal nicht, jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht das Bestreben, da jetzt irgendwie noch mehr Druck reinzubringen, weil Druck hat man sonst schon genug. Also da jetzt irgendwo das stressiger zu machen, als es sein muss. Weil natürlich ein gewisser Stress ist natürlich von Haus aus da, weil man muss ja doch irgendwann auch mal fertig werden mit dem, was man alles angefangen hat. Und wie wir schon gesagt haben, ist es viel, das wir angefangen haben. Aber trotzdem immer noch der Druck so, wie wir ihn haben möchten, größtenteils. Und sich da irgendwie mehr Druck anzutun, ist nicht das Ziel.
Ja, das ist ja auch absolut zu respektieren. Jetzt gibt es die meisten eurer Filme entweder auf DVD oder Blu-ray wahrscheinlich, die ihr dann da verkauft auf Messen oder irgendwie so. Und man kann sie bestellen bei euch oder bei Vimeo, glaube ich, kaufen.
Das ist ein Streaming-Angebot, das wir haben, ist tatsächlich bei Vimeo.
Genau.
Weil es gibt ja auch nicht so viele Optionen, wo du ungeprüfte Filme praktisch anbieten kannst. Da ist Vimeo eigentlich die beste Option, ja, genau.
Genau, also sonst selbst bei Amazon oder was, wo du ja ganz viel hochladen könntest, aber da musst du ja zumindest mal deine FSK-Prüfung machen und sowas alles. Und dann kostet halt doch wieder alles Geld und genau. Haut doch mal so ein paar eurer Lieblings-Brandl-Tipps raus. Also was sind denn die Filme, wo vielleicht hat jeder mal so einen Favoriten, den sich meine ganzen HörerInnen anhören dürfen?
Also einen Favoriten zu festzulegen ist sehr schwierig. Also ich würde mal sagen, ich habe mehrere, aber es gibt schon ein paar so Vorzeigefilme, aber ich würde jetzt, schwierig zu sagen, welche. Also ich finde tatsächlich, also wir haben halt schon Filme, die erfolgreicher sind wie die anderen, sowas wie zum Beispiel Moormonster, was jetzt ein Film ist, wie wir, der sich relativ gut verkauft hat, weil ein bisschen lustiger Film ist. Das ist aber jetzt nicht mein persönlicher Favorit. Das sind eher vielleicht so Filme wie jetzt The Age of Genesis ist einer meiner persönlichen Favoriten zum Beispiel. Das ist ein etwas neuerer Film, ein Endzeitfilm. Das würde ich tatsächlich als einen meiner Favoriten bezeichnen, ja.
Ich glaube, ich muss mich wirklich auf zwei, weil bei einem könnte ich mich echt nicht festlegen. Also ich schwanke zwischen eben diesem einen Western, den Helmut eben schon erwähnt hat, mit diesem, den er über den Sponsor damals lief, also der etwas größer aufgezogen wurde, ja damals für unsere Verhältnisse, und sie kehrten niemals wieder. Das finde ich, weil einfach das mein bestes Drehbuch war, finde ich, das ich bis jetzt geschrieben habe. Und für mich Drehbücher sowieso das Relevante an den Filmen sind. Und das zweite wäre ebenfalls auch hauptsächlich wegen dem Drehbuch Sonata del Corvo, das Lied der Vögel. Also Mystery-Film, surrealer Mystery-Film, wo ich eben auch sehr stolz auf das Drehbuch war und auch auf die ganze Art und Weise, wie wir eben so irgendwie aufgezogen waren, dass irgendwie zwei Filme sind, die so ein bisschen unterm Radar laufen. Und deshalb, das so meine persönlichen Favoriten sind.
Gibt es oft so, dass dann man einen Film eben deshalb besonders gut findet, weil er oft nicht so gut angekommen ist bei den Leuten, das ist dann oft so, ja.
Ja, also muss man wegnehmen. Meine ist tatsächlich auch immer Sonata del Corvo, weil ich eben auch immer das Gefühl habe, dass der ein bisschen zu wenig gesehen wird tatsächlich, weil ich da auch wahnsinnig beeindruckt von dem Drehbuch war und an sich einfach, das war eben der erste Film, den wir damals in Venedig gedreht haben und man kann über Venedig denken, was man möchte. Es sieht gut aus. Und deswegen ist es einfach von der Stimmung her für mich auch ein ganz großartiger Film.
Ja, also wenn ihr wollt, könnt ihr noch eine Gegenfrage an mich stellen, nachdem ich jetzt so viele Fragen gestellt habe, wenn ihr was habt. Auch dann vollkommen freiwillig.
Ja, vielleicht so die Frage, was war so das Erste, als du gedacht hast, als du von unserem Film gehört hast? Das würde mich tatsächlich oft interessieren. Also was war so der erste Gedanke, oder? Als du zum Beispiel zum ersten Mal einen Trailer gesehen hast oder irgendwas? Also
das kann ich dir wirklich beantworten tatsächlich, weil ich habe mich einfach gefragt, warum habe ich noch nichts von euch gehört?
Sagen viele, ja.
Also weil ich einfach, ja, also ich mache ja auch Filme, ich bin ja auch Filmemacher und gucke mir auch alles Mögliche an, was so Leute machen, finde auch ganz oft eben Sachen aus dem Independent-Bereich oder sowas. Auch gerade No-Budget-Filmmaking, finde ich, ist einfach eine Kunstform für sich, die ich spannend finde. Und war total entsetzt, dass ich an euch irgendwie immer vorbeigeschlittert bin. Obwohl ich dann nachher ja sogar festgestellt habe, ich kenne teilweise sogar Leute, die bei euch schon mal irgendwann mitgemacht haben. Aber irgendwie ist es trotzdem an mir vorbeigegangen. Also das war wirklich so mein erster Gedanke. Hä, wie konnte das passieren?
Genau. Es ist wirklich sehr unterschiedlich. Also wir stellen manchmal ja fest, dass es... wir sehr an den Leuten vorbeigehen irgendwie, aber manchmal dann irgendwie auch sehr viele, wo ich es nicht gedacht hätte, schon von uns gehört haben. Also die haben zwar vielleicht dann oft noch gar keine Filme gesehen oder so, aber irgendwie habe ich schon oft gehört, ja, Brandl Pictures habe ich schon gehört. Hab zwar nicht gesehen, aber habe ich schon gehört. Ich stelle auch immer wieder fest, freut mich natürlich insofern auch, weil das heißt, man hat sie irgendwie, dass man irgendwie unter der Masse doch ein bisschen irgendwie raussticht. Das war bei manchen Leuten vielleicht auch negativ rausspielt, klar. Aber einfach doch irgendwie, man bleibt ein bisschen im Gedächtnis. Und das ist ja sicher nicht das Verkehrteste.
Ja, ich meine, das ist ja auch, genau, man kann ja einfach mal so auch aus Neugierde mal gucken, was ihr so auf eurer Webseite da so anbietet und ja mal einen Film ausprobieren. Man kann sich auch überall die Trailer angucken und dann kann man ja schon ahnen, ob das eine Richtung ist, mit der man gut klarkommt oder eher nicht. Da ist ja wirklich alles Mögliche mit dabei. Also, ja. Sehr schön, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg und hoffe, dass ihr da weiterhin den Spaß auch nicht verliert am Filme machen. Das finde ich ist eine ganz schöne Grundhaltung.
Genau.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Und danke an euch zu Hause auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Zukunft ist frei.
Das war die Neurotainment-Show von Andreas Z. Simon. Wenn dir die Folge gefallen hat, wie wäre es dann mit einer positiven Bewertung? Und abonnieren nicht vergessen. Noch mehr Neurotainment für eine bessere Zukunft findest du auf www.simon.vision. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns in der Zukunft. Thank you.